Herzlich willkommen und guten Tag. Heute ist der 9. Februar 2019 und heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Ein Thema, bei dem ich mir wünschen würde, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen und auch vielleicht Erkenntnisse zusammentragen. Also vielleicht kann meine Aufnahme ja auch dazu dienen, dass das einfach zu einem Gedankenanstoß wird. Ich würde mich natürlich freuen, wenn mir auch jemand schreibt, was er zu dem Thema denkt oder was er darüber gelernt hat. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil es eins der Themen ist, wo uns als Christen oft gesagt wird, dass es sich hierbei um ein Mysterium handelt, also etwas, worüber die Bibel selbst keine präzisen Aussagen trifft. Wenn man so ein bisschen Geschichte verfolgt, erkennt man aber, dass es in der Zeit nach den Aposteln schon zu einem Thema wurde. Und zwar geht es dann im Großen und Ganzen um die Inkarnation Jesu Christi. Also, dass Gott ein Mensch wurde. Jetzt habe ich das Thema auf Englisch schon in Videos behandelt, von verschiedenen Aspekten her. Aber spezifisch soll es mir jetzt in dieser Aufnahme um die Frage gehen, ob Jesus Christus in seiner Fleischwerdung Fleisch von Maria angenommen hat oder ob Gott aus sich heraus Fleisch und Blut wurde. Also vielleicht erst einmal noch zum Geschichtlichen, da gab es mal ein Konzil von Chalcedon, da wurde etwas festgelegt und das findet sich auch im sogenannten athanasischen Glaubensbekenntnis, müsste das dann auf Deutsch heißen. Auf Englisch ist das The Athanasian Creed. Und ich tippe das jetzt mal einfach nochmal, während ich hier gerade rede, bei Wikipedia ein. Ich habe Erfahrungen gemacht, wenn ich Aufnahmen mache, die ich präzise vorbereite, dann sind die zwar gut, aber manchmal, wenn ich das so mache, dass ich die Dinge praktisch während dem Sprechen nachgucke, dann addiert man teilweise auch mal Gedanken, die man noch so nebenher hat. Also zu diesem athanasischen Glaubensbekenntnis geht es mir um eine bestimmte Stelle. Also es fängt erstmal damit an, dass es sagt, jeder, der da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten. Und dann geht es halt um die Dreieinigkeit. Später heißt es dann, zum ewigen Heil, es ist ferner nötig, auch an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus aufrichtig zu glauben. So, und wo jetzt aber nicht unterschieden wird, was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass bei diesen Konzilen damals nie die Betrachtung dahin gelenkt wurde, ob Gott aus sich selbst Fleisch wurde oder von Maria Fleisch nahm. Und ich werde auch darauf eingehen, warum das wichtig ist. Sondern es war lediglich eine Auseinandersetzung zwischen Leuten wie zum Beispiel Irenäus und Clemens von Alexandrien, der hat da Sachen drüber geschrieben. Es war also eigentlich eher eine Auseinandersetzung zwischen sogenannten Gnostikern und dann den Vertretern von diesen frühen Dogmen, die eigentlich zu Beginn von Irenäus festgelegt wurden. Wir müssen auch später noch auf diese Person eingehen. Mir ist aber aufgefallen, dass dieser Standpunkt, dass Gott aus sich selber Fleisch wurde, dort gar nicht wirklich auftrat, sondern da gab es dann, wie so viele Ismusse, gibt es ja, ja, also wir haben zum Beispiel heute diesen Calvinismus, Arminianismus und diesen ganzen Kram und genauso gab es dann damals halt auch welche. Ich muss mich jetzt entschuldigen, ich kenne die Worte hauptsächlich auf Englisch. Ich vermute mal, dass das dann ähnlich auf Deutsch heißt, zum Beispiel Doezitismus wird es dann wahrscheinlich heißen oder Apollinarianismus. Ja, also wie gesagt, der Zuhörer vergebe mir. Aber mir ist aufgefallen, dass es eigentlich immer dabei darum geht, wie zwei Naturen von Jesus Christus zusammengepackt wurden. Ja, oder wann die eine Natur in die andere eingefügt wurde. Aber letztendlich gab es dann dabei auf diesem Konzil von Chalcedon diese Festlegung, die heißt auf Englisch Hypostatic Union, und da muss ich jetzt mal gerade auch nochmal nachgucken, was das dann auf Deutsch ist. Union, so. Das wird mich jetzt wahrscheinlich zu Wikipedia wieder bringen. Ich gehe eigentlich gerne auf Wikipedia, weil da Leute halt viel zu beitragen können, und dann kann man auch beantragen, dass etwas, was unpräzise ist, wieder gelöscht wird. Aber jetzt sehe ich zum Beispiel, dass hier es ja gar keinen deutschen Eintrag für gibt. Also die Hypostasische Union, sage ich dann halt mal einfach. Ja, also da soll es dann um die Union von Jesus Christus, seiner Menschlichkeit und seiner Göttlichkeit gehen. Und das ist jetzt halt auch in diesem athanasischen Glaubensbekenntnis gefordert, das eben so zu glauben, wie es hier beschrieben ist. Deswegen steht hier: zum ewigen Heil ist es ferner nötig, auch an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus aufrichtig zu glauben. Ja, also die Zeit wird uns heute leider fehlen, darauf einzugehen, was war das Wort Gottes, bevor es Fleisch wurde. Ja, also wo hat sich das aufgehalten? Hier ist natürlich schon vorher dogmatisch eingesenkt, dass man glauben muss, dass das eine Person neben Gott Vater war, anstatt der viel offensichtlicheren Auffassung, dass das Wort Gottes ja gesprochen wurde von Gott in der Schöpfung. Also, dass er durch das Wort geschöpft wurde, was uns im Neuen Testament so auch verdeutlicht wird. Gott schuf alle Dinge durch Jesus Christus, der dieses fleischgewordene Wort Gottes ist. Ja, also das nur mal gerade nebenher erwähnt. Aber gehen wir mal einfach davon aus, dass das jetzt gerade egal ist. Ich will jetzt einfach nur mal diese Fleischwerdung untersuchen. So, und die sagen jetzt: Gott ist er, aus der Wesenszeit des Vaters vor den Zeiten gezeugt. Das heißt also, dieses Glaubensbekenntnis fordert dazu auf, zu glauben, dass Jesus Christus im Himmel gezeugt wurde, vor den Zeiten. Das finde ich ist interessant. Das sollte man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was das alles für Implikationen mit sich bringt. Vor allen Dingen, wenn man sagt, dass Jesus Christus ewig ist. So, auf jeden Fall steht dort: Gott ist er aus der Wesenheit des Vaters und Mensch ist er aus der Wesenheit der Mutter. Vollkommener Gott, vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen Seele und menschlichem Fleisch. Und dem Vater gleicht der Gottheit nach, geringer als der Vater der Menschheit nach. Doch obwohl er Gott und Mensch ist, sind es nicht zwei, sondern ein Christus. Einer aber nicht dadurch, dass die Gottheit in Fleisch verwandelt worden wäre, sondern dadurch, dass Gott die Menschheit angenommen hat. Er ist ganz und gar einer, nicht durch eine Vermischung der Wesenheit, sondern durch die Einheit der Person. Denn wie vernünftige Seele und Fleisch einen Menschen ergeben, so ergeben Gott und Mensch einen Christus. Also, was ist hieran eigentlich wichtig? Und ich finde, wenn jemand ein Glaubensbekenntnis so festlegt und sagt, dass das zum Seelenheil notwendig ist, das zu glauben, dann muss man das auch wirklich analysieren, und zwar wörtlich nehmen. Hier steht wortwörtlich, dass Jesus Christus Gott ist aus der Wesenheit des Vaters und dass seine Menschlichkeit, also er ist Mensch, aus der Wesenheit der Mutter. Das heißt, dass Gott nicht laut diesem Glaubensbekenntnis aus sich selbst in einen Menschen, also in Fleisch, hereingeboren wurde. Also die Schlussfolgerung wäre: Gott wurde nicht Fleisch, sondern Gott nahm Fleisch von Maria. Denn er ist Mensch aus der Wesenheit der Mutter. Das ist ganz wichtig, das muss man sich jetzt merken, weil darum wird es jetzt in dieser Aufnahme gehen, ob das stimmt. Und vor allen Dingen ist es auch deswegen wichtig, weil die Gnostiker es waren, die eine scharfe Unterscheidung zwischen Geist und Materie getroffen haben. Also auch das ist im Hinterkopf zu behalten. Und letztendlich ging es dann in diesem Streit immer darum, wie diese beiden zusammengehören. Wo wir auch später drauf kommen werden, ist, dass es einen kleinen Abweichler mal in dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Kirchengeschichte, wenn man denn glaubt, dass die Kirche die Gemeinde Jesu repräsentiert, das soll heute auch nicht Thema sein. Aber ich erwähne das absichtlich, weil immer der Eindruck entsteht, dass diese Dinge mal irgendwann schon aus gutem Grund so niedergeschrieben wurden und deswegen auch gar keine Analyse bedürfen. Ich persönlich habe diese Dinge einfach nie analysiert, weil ich nie gedacht habe, dass die so wichtig sind, wie ich es dann rausbekommen habe. Auf jeden Fall gab es mal einen Abweichler. Und zwar zur Reformationszeit gab es jemanden, der die Mennoniten, also die, wo, nachdem sich die Mennoniten benennen, und der hieß Menno Simons. Und der ist laut meines Wissens neben zwei anderen Namen, die dann dort auftauchten, die ihm vorhergegangen sind, der Einzige, der mal behauptet hat, dass Gott aus sich aus Mensch wurde. Weil ja immer der Vorwurf gemacht wird, wenn Jesus Christus nicht als Mensch von Maria kam, dann kann er ja nicht richtig Mensch gewesen sein. Da kann man dann halt den Einwand natürlich treffen, dass Jesus Christus als Gott aus sich selbst natürlich Fleisch und Blut werden kann. Gott sind alle Dinge möglich. Und er kann genauso Fleisch und Blut werden, wie das jeder andere Mensch auch gewesen ist. Er bedarf nicht dafür Fleisch von Maria. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir später noch genauer betrachten werden, ob die Bibel vielleicht das sogar, dem sogar widerspricht direkt, dass dem so ist, dass also Jesus Christus sein Fleisch und sein Blut aus Maria hat. Und zwar in aller Vollständigkeit, so ist das hier zu verstehen, denn hier steht, er ist vollkommen Gott aus der Wesenheit des Vaters und Mensch aus der Wesenheit der Mutter. Also so, als wären da von, als würden hier zwei Straßen zusammenführen in eine. So verstehe ich das ungefähr. Auch diese hypostatische Union. Jetzt kann ich zum Beispiel einmal, bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen, schon mal erwähnen, dass das Wort Hypostasis in Bezug auf Jesus einmal im Neuen Testament auftaucht. Und zwar ist das im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Und ich werde jetzt einmal von der Bibel direkt das aufschlagen und möchte vielleicht einmal kurz noch meine E-Mail-Adresse sagen, wenn mir jemand schreiben will, Benjamin, und zwar benyahmin@gmail.com. Wer Lust hat, also das so ein kleines weiteres Forschungsprojekt daraus zu machen, der kann sich gerne bei mir melden und ich werde dann auch fairerweise, ich bewege mal das Mikro ein bisschen, ich werde auch fairerweise natürlich Argumente von beiden Seiten bringen und das so versuchen zu analysieren, warum manche Leute meinen, dass das unbedingt wichtig ist, oder was heißt wichtig, sondern dass das heilsnotwendig ist, zu glauben, dass das Fleisch Jesu aus Maria kam. Und werde dann auch von der anderen Seite aus zeigen, dass das vielleicht gerade die Irrlehre ist, die diese Menschen meinten zu bekämpfen. Nämlich die Gnosis. Also Hebräer 1, Vers 3. Dieser, also das ist Jesus Christus, ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes, Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Ich isoliere daraus jetzt mal, Jesus Christus ist der Ausdruck Gottes Wesens. Dieses Wort Ausdruck, wenn man das aus dem im griechischen Lexikon nachguckt, kann so etwas wie eine Gravur auch bedeuten. Also wie halt, wenn man etwas eingraviert. Und das Wort Wesen in der King James Bibel als Person, also Person übersetzt, ist eigentlich im Griechischen das Wort Hypostasis, also das, was in dieser hypostatischen Union auftaucht. Und es bedeutet eigentlich etwas wie ein, wie so ein Posten, also wie im Militär ein Posten. So ist es im Alten Testament in der Septuaginta benutzt, diese Hypostasis. Und zwar etwas, was aus einem Posten heraussteht, durch Unterstützung aus einem Posten heraussteht. Deswegen auch Hypostasis, also aus das Ausstehen, sozusagen das nach außen herausstehen. Und das ist vielleicht schon einmal ein kleiner Hinweis, was die Bibel sagt, was Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus ist, also der Sohn Gottes, ist, das Herausstehen, ja, das Her- da, entschuldige, ich muss mich korrigieren. Er ist die Gravur des Herausstehens Gottes. Jesus Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das ist praktisch so ein Parallelausdruck. Ja? Also fast ein Synonym. Natürlich nicht genau, sondern es verdeutlicht das dann nochmal von der anderen Seite. Also er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und die Gravur seines Herausstehens. Das zeigt uns schon einmal, da wir nirgendwo in der Bibel diese Aussage für Maria bezüglich Jesus treffen, dass Jesus nicht eine hypostatische Union ist, sondern vielmehr eine Hypostasis Gottes in seinen Sohn hinein. So sagt es der Hebräerbrief im Kapitel 1, Vers 3. Und ich würde mich freuen, wenn der Zuhörer sich die Zeit nehmen würde. Das kann man online sehr gut machen. Da gibt es zum Beispiel, da gibt es natürlich leider hauptsächlich dann englische Bibeln, aber das macht ja nichts. Also die Interlinearbibeln, es müsste eigentlich relativ leicht rauszufiltern sein, welches Wort welches ist. Und dann kann man auf die griechischen Urtextworte klicken. Wird dann zur Strong's Konkordanz geführt, wo es dann Einträge aus dem Lexikon zu gibt, natürlich auf Englisch, was aber eigentlich nicht gerade der Grund ist, dies zu tun, sondern der Grund ist dann, dass man dann das griechische Wort per Copy-Paste auf einer anderen Internetseite, die heißt blueletterbible.com, da kann man dann hingehen und dieses Wort einpasten und dann in der Suche LXX auswählen für die Septuaginta. Und dann kann man sehen, wo dieses Wort überall im Alten Testament in der Septuaginta angewandt wurde. Und wenn man somit dann diese Verse hat, kann man wiederum in der deutschen Bibel gucken, wofür wurde ein Wort benutzt. Im Alten Testament, als die Hebräer, die Septuaginta, aus dem Hebräischen ins Griechische in der Zeit vor Jesus Christus übersetzt haben, was eigentlich in meinen Augen und in meinem Dafürhalten die einzige Quelle neben dem Neuen Testament sein sollte, um festzustellen, was das Bibelgriechisch uns sagt und nicht philosophische Quellen. Aber das ist meine persönliche Überzeugung. Ja? Und das kann man halt hier machen. Und dann kommt man darauf, auf dieses Ergebnis und hat zum Beispiel schon mal einen ersten Hinweis darauf, dass anstatt dass Gott aus einer Forke eine Straße wurde, Gott eher aus einer Straße eine Forke wurde. Vielleicht kann man sich das so am besten vorstellen. Dass praktisch statt dass Gott und Maria in eins zusammenfließen, es eher so war, dass Gott sich selbst kopiert hat in einen Menschen hinein. Dass praktisch die Präexistenz Jesu Christi in Gott zwar war, dass aber der eine Gott war und der nun seine Gravur in einen Menschen hinein, also von seinem Herausstehen in dem Menschen, in dem Sohn Gottes vollzogen hat. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen den beiden Dingen. Die Reformatoren haben das dann bei Menno Simons belächelt und haben das auf Englisch Celestial Flesh genannt, also himmlisches Fleisch, und haben sich darüber eigentlich eher lustig gemacht und dann behauptet, dass er eine Lehre der Gnostiker widerspiegeln würde, dass Jesu Christi Fleisch nur spiritueller Natur war. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was er gesagt hat. Was er gesagt hat, war eigentlich eher, dass das Fleisch Jesu Christi von Gott aus sich selbst heraus geboren wurde. Also, dass er praktisch Fleisch wurde und nicht Fleisch nahm und behauste. Ein sehr wichtiger und weitreichender Unterschied, wie wir sehen werden. Das jetzt also einmal aus diesem athanasischen Glaubensbekenntnis. Und vielleicht ist dadurch jetzt auch erkennbar, warum das Ganze wichtig ist. Denn wir, und es ist vor allen Dingen anzumerken, dass uns im Neuen Testament zweimal eine Warnung gegeben wird. Und zwar einmal, da werde ich jetzt auch mal hinblättern, im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1, bitte um etwas Geduld, weil ich jetzt mal so ganz altmodisch dahin blättere. Übrigens, ich höre sowas, wenn ich mir sowas anhöre, gerne im Auto, wenn ich Auto fahre, weil da hat man meistens Zeit dafür. Daran es ist 4, Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. So, und das Gleiche oder ähnlich ist das dann im 2. Johannesbrief. Da steht dann nämlich, viele Verführer, im Vers 7, sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also wir haben praktisch zwei Zeugen im Neuen Testament, dass es eine Lehre gibt, die die antichristliche Lehre darstellt. Und die hat damit zu tun, dass Jesus Christus nicht im Fleisch kam. Es ist natürlich die Frage, was damit gemeint ist. Heißt das jetzt, dass Jesus Christus nicht als geistliche Natur, die Gott ja ist, Gott ist Geist, dass der nicht in einem fleischlichen Körper Wohnung nahm? Oder soll das heißen, dass die behaupten, dass Gott nie Fleisch wurde? Ich bitte nochmal, das so ein bisschen in Gedanken auseinander zu klamüsern, wo der Unterschied liegt. Es geht, wie gesagt, wieder um die Forke. Ist in Jesus Christus eine Union stattgefunden, wie aber hier auch steht im athanasischen Glaubensbekenntnis. Obwohl er Gott und Mensch ist, sind es nicht zwei, sondern ein Christus. Einer aber nicht dadurch, dass die Gottheit in Fleisch verwandelt worden wäre, sondern dadurch, dass Gott die Menschheit angenommen hat. Er ist ganz und gar einer, nicht durch eine Vermischung der Wesenheiten, sondern durch die Einheit der Person. Das heißt, hier ist von einer Einheit von zwei Wesenheiten die Rede, wo eine von Gott kam und eine von Maria und diese nie vermischt wurden. Da wurde auch nichts umgewandelt, sondern es ist durch die Person einfach eine Einheit da. Aber ganz klar und deutlich steht hier, dass die zwei nie verschmolzen sind. Oder das ist vielleicht ein guter Ausdruck. Die sind weder verschmolzen, noch ist eins zum anderen geworden, sondern beide sind einfach in einer Person vereint. Und das würde heißen, dass diese Geistkomponente, die ja Gott war, nie Fleisch wurde. Sondern das Fleisch in der Form von Marias Fleisch da war. Sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken. Aufgrund dieser Verse, die ich gelesen habe, ist das sehr wichtig, darüber nachzudenken. Die Bibel warnt uns vor einer Irrlehre und es gilt festzustellen, ob die Irrlehre vielleicht hier so verpackt wurde. Und ich verspreche, ich werde biblisch sehr stark darauf eingehen, welche Lehre wahr ist. Denn das kann man erkennen. Jetzt geht das hier weiter, nämlich in diesem athanasischen Glaubensbekenntnis. Wie vernünftige Seele und Fleisch einen Menschen ergeben, so ergeben Gott und Mensch einen Christus. Das heißt, Seele ist hier, Seele und Fleisch sind wie Gott und Mensch verglichen. Jetzt fällt mir auf, Seele ist etwas Unsichtbares, was nicht Fleischliches, was Ewiges. Was nicht sichtbar ist, das ist ewig. Das würde hier die Seele darstellen, das wäre Gott. Fleisch, Mensch. Es ist hier eine Trennung zwischen Geist und Materie, wie das bei den Gnostikern war. So viel jetzt erstmal dazu. Und das war eigentlich nur die Einleitung. Jetzt werden wir das Ganze uns mal genau angucken. Und zwar hatte ich mir aufgeschrieben, und ich werde das jetzt immer so aus dem Englischen so ein bisschen übersetzen. Ich habe mir nämlich da so Bilder zu kreiert vorher, was es für Werkzeuge eigentlich gibt, um das zu bestimmen, was wahr ist. Und zwar gibt es Prophetien bezüglich des Messias im Alten Testament, die man untersuchen kann, / muss. Dann natürlich die Stammbäume in Matthäus und Lukas. Das Versprechen an Abraham und natürlich auch an David. Dann Bibelverse über die Inkarnation, Worte Jesu Christi über sich selbst und Bibelverse über die Natur Jesu Christi. Das sind also eigentlich die Kategorien. Eigentlich müsste man aus diesen ganzen Kategorien jetzt viele Bibelverse zusammentragen und die betrachten und dann versuchen zu erkennen, was sich wahrheitsgemäß ergibt aus dieser Betrachtung. Und Deswegen werde ich jetzt einmal anfangen und starke Gründe dafür, dass Jesus Christus sein Fleisch von Maria hatte, aufzählen. Also ich fange jetzt praktisch mit der Seite an, die dieses athanasische Glaubensbekenntnis sozusagen bestärken würde. Und zwar bin ich jetzt mal gespannt, auch was die deutsche Bibel eigentlich übersetzt, weil ich habe hier die King James Bibel genommen und da sind mir schon mal ein paar Sachen aufgefallen, die da in der Übersetzung gewaltig schiefgegangen sind. Einfügung von Wörtern, das werde ich gleich erwähnen. Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Dieser ist Christus. Das würde bedeuten, dass laut diesem Vers könnte man eigentlich schon ein Buch zuschlagen und sagen, alles klar, da steht's doch. Jesus Christus ist der Same Abrahams. Und das kann ja nur Fleisch- und Blutübertragung sein. Gäbe es nicht viele andere Bibelverse, die was anderes sagen. Also ist am Ende die Frage, was ist damit gemeint, mit dem Samen von Abraham? Das werden wir also später betrachten. Dann steht im Hebräer 2, Vers 16, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern er nimmt sich dem Samen Abrahams an. In der King James Bibel wurden vier Worte eingesetzt, und zwar die Worte on him the nature. Und zwar steht dann dort, he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Was bedeuten würde, er nahm nicht die Natur der Engel an, sondern er nahm sich den Samen Abraham an. Das erweckt also so ein bisschen den Anschein, als ob Jesus Christus als Gott eine Natur angenommen hat zusätzlich, was ja dieses athanasische Glaubensbekenntnis bestärken würde. Und eigentlich ist aber das viel besser jetzt in der Schlachter 2000 ausgesagt, denn da wird deutlich, was dieses Annehmen heißt, nämlich helfen. Also er nahm sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams. Es ist interessant, das einmal festzuhalten und die Frage zu stellen, wieso die King James Bibelübersetzer diese vier Wörter zwar in kursiver Schrift, aber doch dort eingefügt haben. Das ist schon mal tatsächlich sehr, sehr interessant zu betrachten. Dann gehe ich jetzt mal in den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus dem Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Also, hier Jesus Christus aus dem Samen Davids. Wenn man es jetzt also so versteht, wie der Samen, der vom Mann und dann mit dem Ei der Frau zusammen einen Menschen ergibt, dann müsste also Jesus Christus ja aus diesem Samen sprichwörtlich von dem Fleisch und Blut abstammen. Ist das so? Ist es das, was es eigentlich aussagt? Das gilt es dann später zu betrachten. Dann gehe ich in den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Das Evangelium von Gottes Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Also wieder Jesus Christus ging hervor nach dem Fleisch aus dem Samen Davids. Es gibt in der NASB zum Beispiel, also das ist eine englische Bibelübersetzung, New American Standard Bible, und auch einige andere englische Bibelübersetzungen, die jetzt keine Nischenwerke darstellen, also schon signifikante Übersetzungen, die von vielen benutzt werden, wird es da so übersetzt, der geboren wurde von einem Nachkommen Davids. Also das klingt dann schon wieder anders. Das klingt dann nicht so, als ob sein Fleisch aus Davids Fleisch, sage ich jetzt mal so, bestand. Wichtig wäre da natürlich dann, sich anzugucken, ob Maria von David kam und das mit diesen Stammbäumen zu betrachten. Das kommt dann auch gleich noch. Aber vorher noch einmal einen anderen Vers. Und zwar Römer 9, Vers 5. Also man merkt schon, das erwähne ich dann gleich. Römer 9, Vers 5. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. So, und diese Ihnen, das ist dann Israel. Also hier wieder, Ihnen, von Ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus. Also heißt das, dass Jesus Christus von Maria, also von einer Israelitin, geboren wurde und deswegen seine Abstammung dort natürlich dieser Linie, wie soll man das sagen, verfolgt werden muss? Oder heißt das, dass sein Fleisch von Maria kam? So, und jetzt fällt einem schon mal auf, dass sich das Argument, und das sieht man auch bei der Argumentation von Irenäus, hauptsächlich auf diese Stammbaumsaussagen bezieht. Dass zum Beispiel auch David diese Versprechungen gemacht wurden, das kommt dann auch gleich noch. Obwohl, vielleicht kann ich das, jetzt gehe ich mal gerade weiter nach vorne, vielleicht kann ich das schon mal, genau, also da hatte ich dann noch, ich bleibe jetzt erstmal bei Argumenten für eine Abstammung von Maria. Das ist auch eigentlich eine faire Herangehensweise, weil ehrlich gesagt, ich glaube das persönlich nicht mehr, aber so viel erstmal dazu. Also, zum Beispiel wurden im 1. Mose 26,3 dem Abraham versprochen, dir und deinem Samen will ich dieses ganze Land geben. Auch Abraham wurden diese Versprechungen gemacht, wie wir schon gelesen haben, aber nicht den Samen wie vielen, sondern einem, also Christus. Uns wird auch irgendwann, wo habe ich das denn nochmal aufgeschrieben gehabt? Genau, Galater 3, Vers 7, dass ihr durch den Glauben der Same Abrahams seid und seine Kinder. Also da ist schon mal ein kleiner Wink, dass dieser Same nicht unbedingt Fleisch- und Blutabstammung heißen muss, sondern genau das Gegenteil bedeuten kann, weil wir sehen, dass der Fleisch- und Blutsame Abrahams eben nicht automatisch die Versprechen Gottes, also die ewige Errettung durch Glauben erhalten hat, ja, weil die haben halt gesagt, naja, wir stammen ja von dem ab, wir sind also Abrahams Kinder, also ist es ja klar, dass wir zu Gott gehören. Dem war aber nicht so. Das war zum Beispiel in Lukas 3, Vers 8, dass Gott aus diesen Steinen Abraham Kinder erwecken kann, wenn er das will. Ja. Was auch noch interessant ist, ist, dass über Levi gesagt wird im Hebräerbrief 7, Verse 9 bis 10, dass Levi noch in der Lende seines Vaters Abrahams war, als dieser Melchisedek traf. Also müsste man genauso sagen, dass Jesus Christus in der Lende Abrahams war. Das ist natürlich auch schon ein interessanter Gedanke, den zu verfolgen. Das wäre eine Schlussfolgerung, die sich daraus mit ergeben würde, denn Levi war ja ein Sohn von Jakob, also war das eigentlich ein Urenkel von Abraham. Und hier ist gesagt, dass er in der Lende Abrahams war. Das würde auch heißen, wobei sich da auch Menno Simons ein bisschen zu sehr drüber ausgelassen hat, finde ich. Das wurde dann schon fast philosophisch, dass die Frau praktisch so das Ackerfeld darstellt und der Mann, der Samen eigentlich den Menschen, der, ja, also dass praktisch von der Frau sowieso bei einem Menschen nichts kommt, ja. Was dann halt wieder die Medizin heutzutage aber anders erkannt hat. Und dann kann man auch da so drüber diskutieren. Das ist aber eigentlich gar nicht notwendig. Wichtig ist einmal, dass auf jeden Fall eine Konsequenz wäre, dass Jesus Christus in der Lende Abrahams war und deswegen auch in der Lende Adams. Also wäre Jesus Christus von der Erde gemacht. Also er wäre praktisch ein Geschöpf, zumindest dem Fleisch nach. Was auch noch wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn dort steht, dass Jesus Christus dem Fleisch nach von den Israeliten abstammt, dann steht da das griechische Wort Ek. Und interessanterweise steht im Bibellexikon von Strongs, dass Ek die am, wie haben sie sich nochmal ausgedrückt, also the most undertranslated, also das am meisten unter übersetzte, ja, also von seiner Bedeutung her, Wort, also Präposition im Griechischen ist und deswegen auch falsch übersetzte. Also so steht es da drin, ne? Denn ek heißt eigentlich nicht von, sondern aus, heraus. Also würde das schon mal unterstreichen, dass diese, zum Beispiel diese Verse Römer 1,3 und Römer 9,5, weil dort bei beiden Eck steht, eher unterstreichen, dass Jesus von einem Nachkommen geboren wurde, da herausgeboren wurde. Es ist schon mal wichtig, das festzuhalten. Wenn man diese Abstammungsverse als Beweise nehmen will, da sind die schon nicht ganz so fest eingesenkt, wie man das meinen könnte. Über David wird das dann auch in Johannes 7, Vers 42. Dann klicke ich jetzt mal als nächstes hin. Ja, also ich könnte eigentlich, wie ihr merkt, eine Predigt darüber machen, belege, dass Jesus aus Maria dem Fleisch nachkam. Dann würde ich einfach diese ganzen Verse runterrattern. Und dann könnte ich nach einer Dreiviertelstunde mein Buch zusammenklappen und sagen, alles klar. Und jeder, der was anderes sagt, den könnte ich dann als Heretiker beordern, aus der Kirche rausgeschmissen zu werden. Damit habe ich aber bei Weitem nicht alles untersucht, wie wir feststellen werden. Und so funktioniert das ja auch, die Kontrolle, die Glaubens- und Gedankenskontrolle. Ne? So werden die Leute halt in Schach gehalten. Bitte nicht weiter analysieren, es ist ein Mysterium. Ist es das? Schauen wir jetzt mal nach. Johannes 7, 42. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt? Also, wiederum, aus, heraus, Eck. Genauso wie im Römer 1, Vers 3, wie ich das erwähnte. Josef ist laut Lukas 2, Vers 4 aus der Linie Davids. Aha, also über Josef steht das schon mal eindeutig gesagt. Interessanterweise sagen die Juden, dass der Messias ein Nachkomme Salomos sein muss. Und ich finde, wenn man es auf Fleisch und Blut Nachfolge bezieht, kann man da sehr, sehr starke Pro-Argumente für aus der Bibel ziehen. Zum Beispiel wird aus dem 2. Samuel 7, ich muss da auch einmal, glaube ich, hinblättern, denn das wird im Hebräerbrief auf Jesus Christus bezogen. Aber wir werden sehen, dass das tatsächlich in seiner ersten Aussage auf Salomo bezogen war. Und deswegen, wenn wir nach dem Fleisch gehen, müssten wir Salomo mit einbeziehen. Da gehe ich jetzt mal hin. Wir sind immer noch bei Stammbäumen. Und ich habe ja erwähnt, dass es da viel mehr gibt, was wir untersuchen müssen. Deswegen wird das auch eine relativ lange Aufnahme. Aber ist egal. Wenn es interessiert, der wird sich's eh anhören. 2. Samuel 7, ab 12. Wenn deine Tage erfüllt sind, das sagte Gott zu David, du bei deinen Vätern liegst, will ich aus deinem Samen, so will ich deinen Samen nach dir wecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen, der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. So, das ist also dann auf Jesus bezogen. Jetzt kann man ja sagen, okay, das bezieht sich also auf keinen Fall auf Salomo. Es steht aber direkt danach, wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben, vor deinem Angesicht dein Thron soll auf ewig feststehen. Also, später... Oder ja, ich werde das gleich erwähnen, dass sich das tatsächlich in Salomo erfüllt hat. Also das Versprechen. Wichtig ist aber, dass es schwer vorstellbar ist, dass Jesus eine Missetat begangen hat und mit Menschenruten gezüchtigt wurde. Und auch, dass Gott natürlich sagt, meine Gnade wird nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen. Das ist eher für mich eine Bestätigung, dass Salomo zu Gott zurückgekehrt ist, was ja auch das Buch Prediger, also den stark den Anschein erwecken lässt, dass Salomo als alter, wahrscheinlich als steinalter Mann, wieder zu Gott zurückkehrte. Aber dadurch sieht man, das bezieht sich schon auf Salomo, dieses Versprechen. Wenn wir nach Fleisch und Blut gehen. Ebenso findet man das dann reflektiert, da werde ich jetzt nicht groß draus vorlesen, aber ihr könnt mal den Psalm 72 lesen, der ist an Salomo. Und ich glaube, ich muss da kurz hinblättern. Einfach nur, damit man merkt, dass Salomo in diese Linie einzubeziehen ist. Und ich sage gleich, warum das wichtig ist. Also Psalm Nummer 72. Für Salomo. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Ja? Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Er wird herrschen von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen. Also, sein Name bleibt ewiglich, Vers 17. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Das wird erst in Jesus erfüllt werden, wenn er herrscht. Aber das ist hier für Salomo geschrieben. Das heißt, dieser Segen, dieses Versprechen ging eindeutig durch Salomo. 1. Chronik 22, 9 bis 10. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe geben vor allen seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Über den Thron seines Königtums über Israel befestigen. Oh, und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. Also, man sieht, diese Linie wird durch Salomo verfolgt. Ob sich das jetzt letztendlich in ihm erfüllt hat oder nicht, das sei dahingestellt. Aber der gehört damit rein. Untersucht man jetzt also die Stammbäume von Jesus Christus aus Matthäus Kapitel 1 und Lukas Vers 3, so hat man dann moderne Lehrmeinungen, wo ich auch dachte immer, dass es da nur die eine gibt, und zwar Lukas 3 ist die Linie Marias, Matthäus 1 die Linie Josefs. Tun wir mal einmal so, als ob das stimmen würde. Zuerst mal fällt auf, dass in Lukas 3 diese Linie nicht durch Salomo, sondern durch Nathan geht. Das heißt, wenn es signifikant wäre, dass Jesus unbedingt Fleisch von Maria haben muss, um die Versprechen, also dass Jesus aus dem Samen Davids, dem Fleisch nach Abstand zu erfüllen, also um diese Versprechen, die an David ergingen, zu erfüllen, so muss man feststellen, dass die nicht durch Salomo fortgetragen wurden in dieser Linie, in dem Stammbaum von Lukas 3, wenn der sich überhaupt auf Maria bezieht. Das steht nämlich gar nicht da drin. Die Linie in Matthäus 1 wiederum hat Salomo in der Abfolge drin. Und deswegen wäre auch Josef ein legitimer Nachfolger gewesen. Es hätte sich also in Josef erfüllen können. Darum macht es an der Stelle auch mehr Sinn, diese fleischliche Nachfolge auf die Geburt Jesu Christi in diese Familienlinie hineinzubeziehen und nicht um ein Dogma, und das ist ja jetzt wichtig, zu formulieren, an das jeder glauben muss, der sonst in Ewigkeit verloren ist, ja, dass Jesus unbedingt Fleisch von Maria haben muss. Denn Maria, wenn Lukas 3 den Stammbaum von Maria darstellt, kam nicht von Salomo. Sehr, sehr wichtig. Dazu gibt es jetzt noch zu sagen, dass diese Ansicht mit dem Stammbaum Marias eigentlich nicht die klassische ist. Ich habe jetzt Eusebius als alten, in Anführungsstrichen, Kirchenhistoriker gefunden, der das dann damit erklärt, dass Josefs, also ich habe immer englische Worte im Kopf, weil ich in Amerika wohne, in seinen immediate Vorvätern, also in seinen direkten Vorvätern, dass es da halt Vorfälle gab, wo ein Bruder durch den Tod des Bruders, ja, da geht es dann um Heli und dies und das, dass der dann die Frau geheiratet hat und mal ein Nachkommen erzeugt hat und dass deswegen von der gesetzlichen Seite her zu seinem Sohn gezählt wird und dass es dann an einer anderen Stelle mal keinen Nachkommen gab und aber auch die Frau gestorben ist. Ja, also einmal war da praktisch schon ein Sohn vorhanden vom ersten Mann und dann wurde neu geheiratet, der wurde dann praktisch adoptiert sozusagen in diese Linie. Und einmal gab es dann direkt den Fall noch, dass es kein Kind gab und der Vater starb sozusagen. Ist deswegen legal, sein Kind war, weil dann der Bruder den Nachkommen erwecken sollte. Also das ist schon sehr interessant. Und das macht auch sehr viel Sinn. Und demnach wären beide Stammbäume von Josef. Und so sagt es ja auch die Bibel. Jesus Christus ist, wie man meinte, ein Sohn Josefs. So steht das in Lukas. Und deswegen sagen dann die Leute, ja, wahrscheinlich ist das Marias Stammbaum. Macht eigentlich viel weniger Sinn als das, was Eusebius gesagt hat. Ich würde sagen, man kann eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass beide Stammbäume von Josef sind und dass das so zu erklären ist durch diese alten levitischen Gesetze, dass dort so solche Dinge geschehen sind. Ja? Es steht auch geschrieben, dass Maria eine Cousine von Elisabeth war, die Mutter Johannes des Täufers. Also Johannes der Täufer war somit vom Priestergeschlecht Aarons und deswegen aus Levi und nicht von Juda wie David. Das heißt, es besteht eine Möglichkeit, eine sehr große Möglichkeit, weil die Bibel das erwähnt, dass sie eine Cousine ist von Elisabeth, dass Maria nicht vom Stamm Juda und somit von David kam, sondern aus dem Stamm Levi, Aaron. Was ich auch von daher noch interessant finde, weil ja Jesus Christus König und Priester in einem ist. Und damit wäre das da auch vereint. Also, wenn man über Tendenzen spricht, müsste man eigentlich sagen, dass das tendenziell auch sogar durch die Stammbäume eher dahin geht, dass Maria gar nicht von Juda abstammte. Aber da darf man kein Dogma draus formulieren. Das müsste man nur jetzt einfach mal anmerken. Man kann das also nicht als Beweis nehmen, dass er ja Fleisch von Maria haben muss, um das zu erfüllen. Ist nicht so. Sie kam nicht von Salomo. Das ist schon mal klar, wenn das überhaupt ihr Stammbaum war. Dann, was auch offensichtlich ist, ist, dass Jesus natürlich nicht von Josef abstammte. Aber selbst wenn er das im Fleisch und Blut tat oder man jetzt einen Fall schmieden wollte, dass Matthäus 1 doch den Stammbaum vielleicht doch von Maria darstellt, da ist dann nämlich dieser Jechonias drinne. Und der sollte keine Nachkommen haben, die auf dem Thron sitzen. Keine Fleisch und Blut Nachkommen. Da debattieren dann auch Leute drüber, es gab zwei Jechonias und also ja, da kann man sich dann endlos, wie das schon die Bibel sagt, ja, in Geschlechtsregistern verlieren. Das bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Man darf darauf keine Lehre formulieren, die sagt, du gehst nach unten, wenn du das nicht glaubst. Was aber leider dieses athanasische Glaubensbekenntnis gemacht hat. So, das ist jetzt mal einmal von der Seite zu den Stammbäumen. Dann gehen wir jetzt mal über biblische Prophetien zu den Stammbäumen. Und zwar steht in der Offenbarung 22, Vers 16, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, sagt Jesus. Also er ist beides. Er ist der Spross, im Englischen Offspring, und die Wurzel Davids. In Offenbarung 5, Vers 5 ist er der Löwe vom Stamm Juda, die Wurzel Davids. In Römer 15, 12 steht geschrieben, dass aus der Wurzel Isais, ja, der Messias kommt. Und genauso ist das natürlich im Alten Testament, woher dieses Zitat kommt, in Jesaja 11, Vers 1. Aus der Wurzel Davids wird ein Spross herauskommen. Ja, Daniel 11, Vers 7 hat da ein Beispiel, wo auch mal von einer Person aus der Wurzel etwas heraussprost und das bedeutet dann aus ihren Vorfahren und nicht aus ihren Nachkommen. Das bedeutet, die Wurzel Davids, das ist natürlich das, was alles allem Wasser gibt, das ist natürlich Gott. Das heißt, Jesus ist Spross aus der Wurzel. Das würde wieder Hebräer 1, Vers 3 mit der Gravur oder mit der Eingravierung des Herausstehens Gottes übereinstimmen. Dass also Jesus deswegen ein Nachkomme Davids ist, weil er in diese Familie reingeboren wurde, aber eigentlich der Spross aus der Wurzel kam. Er ist kein Zweigchen oder ein Spross aus er ist kein Spross aus einem Zweigchen heraus oder einem Ast, sondern aus der Wurzel. Das jetzt einmal dazu. So, jetzt kommen wir mal zu einer ganz offensichtlichen, zu einem ganz offensichtlichen Widerspruch von Jesus Christus selber. Und zwar blätter ich jetzt mal, den gibt es in allen synoptischen Evangelien. Markus Kapitel 12, Verse 35 bis 37. Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte: Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David selbst nennt ihn also Herr. Wie kann er da sein Sohn sein? Und die ganze Volksmenge hörte ihm mit Freuden zu. Ja, und dann warnt er vor den Schriftgelehrten danach. Das heißt, ich habe das dann auch mal untersucht. Wie kann er dann, Punkt, 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 oder wie kann denn dann? Also diese Aussagen im Neuen Testament sind eigentlich durch und durch benutzt, wenn etwas negiert wird, was ausgesagt wird, dass es nicht so ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach ein Rätsel stellt. Ja, wie ist denn das dann möglich? Naja, durch die hypostatische Union. Hätte dann Irenäus vielleicht geantwortet oder so. Sondern diese Frage ist eigentlich schon so gestellt, dass er sagt, dass es nicht so ist. Er sagt, ich bin nicht ein Sohn von David. Ich bin der Sohn von Gott. Und er sagt auch nicht, dass er beides ist, sondern dass David ihn selbst Herr nannte. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Jetzt kann man natürlich über diese unbefleckte Empfängnis Marias sich ein bisschen belesen. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, weil das habe ich ja auch nur in Englisch. Aber man erkennt, dass das von einem St. Gregor ausging, der auch gleichzeitig die Dreieinigkeitslehre hauptsächlich mit formuliert hat. Und dass es da also jetzt nicht darum geht, dass die komplette Linie Marias sündenfrei war, sondern dass sie sozusagen gereinigt wurde schon bei ihrer Empfängnis. Und eigentlich hat Luther genau das Gleiche gelehrt, nur er hat gelehrt, dass Maria kurz bevor Jesus empfangen wurde, gereinigt wurde. Also es ist eigentlich nur der Zeitpunkt verschoben, wann diese Reinigung stattfand. Weil man natürlich sagte, Jesus besteht ja aus Marias Fleisch und Blut. Also muss das ja vorher gereinigt werden. Und das ist letztendlich auch die Konsequenz aller Sprösslinge von diesen Kirchen, was auch Freikirchen, Baptisten und weitere mit einbezieht. Jeder, der also meint, dass Jesu Christi Fleisch und Blut von Maria stammt, der muss eigentlich auch daran glauben, dass Maria irgendwann komplett gereinigt wurde. Und zwar mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Eine der Konsequenzen zum Beispiel, die dann auch Irenäus natürlich daraus gezogen hat, ist, dass Maria durch ihr Gehorchen dem Engel gegenüber, als der ihr begegnete und ihr vorhersagte, dass der Messias aus ihr geboren werden würde, dass ihr Gehorsam diesem Engel gegenüber die Errettung eigentlich erst ermöglicht hat. Und darauf basiert die römisch-katholische Kirche ihre Lehre, dass Maria Miterlöserin ist. Ja? Und es ist natürlich auch so, dass in dem Fall Marias Fleisch und Blut ans Kreuz genagelt wurde. Denn diese scharfe Unterscheidung wird getroffen. Da wäre also zu 0% Gott, der Fleisch wurde, drin. Sondern das wäre komplett eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, Maria. Und das ist auch das, was natürlich dann die katholische Kirche wirksam macht. Man kann auch lesen, dass Irenäus behauptet hat, dass der sicherste Kanal, um zu wissen, dass man die wahre Lehre hat, der aus Rom ist. Auch wichtig, wissen glaube ich auch die wenigsten. Und dass Irenäus derjenige war, der zuerst Dogmen zusammengetragen hat und auch nicht die Wahrheit der Dogmen allein auf die Schrift basiert, sondern durch apostolische Nachfolge und Nachfolge der Kirchenväter. Eigentlich muss also jeder, der meint, dass die Lehren von Irenäus, die er vertreten hat, das Orthodoxe in Anführungsstrichen darstellen, im Schluss deswegen auch anerkennen, dass somit die römisch-katholische Kirche oder die auch die griechisch-orthodoxe Kirche ein Nachfolgerecht haben. Denn so hat dieser Mann argumentiert. Er hat also drei Grundlagen sozusagen aufgestellt, um Wahrheit zu bestimmen. So, in der Apostelgeschichte 20, Vers 28 liest man, dass Gott die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Da ist also schon mal ein eindeutiger Hinweis, dass das Blut Jesu das Blut Gottes ist. Viele wollen dann darum herumkommen, dass sie sagen, ja, das Blut ist von Gott und das Fleisch von Maria. Denn im Blut ist ja letztendlich das Leben, laut Bibel. Das heißt, das Blut muss Blut von Gott sein, kann gar nicht Blut von Maria sein. Und wir haben ja gelesen, aus dem athanasischen Glaubensbekenntnis, da gab es keine Vermischung und auch keine Konversation, Conversion, keine, wie war das nochmal, Verwandlung, genau. Keine Verwandlung laut diesem Glaubensbekenntnis. Das heißt, die Bibel würde dem an dieser Stelle eindeutig widersprechen. Da versucht man dann drum herum zu kommen, indem man sagt, naja, im Originaltext steht, was Gott durch sein eigenes Blut erkauft hat, wäre ja im Griechischen, was er durch das Blut sein eigenes erkauft hat. Und das könnte man auch so übersetzen, das Blut seines eigenen. Und das würde sich dann auf seinen eigenen Sohn beziehen. Das ist natürlich ganz schön um die Ecke gebogen. Das steht da eindeutig nicht. Also da steht, dass das das Blut Gottes war. Und ferner lesen wir auch schon mal eine scharfe Unterscheidung zwischen dem Blut von Kälbern und Ziegen und dem Blut Jesu im Hebräer 9, Verse 12 und 13, oder nee, 11 und 12, tut mir leid. Das ist schon mal noch dazu zu sagen. Und dass Jesus Christus laut Hebräer 9, Vers 11, da muss ich jetzt auch noch einmal hingehen, das würde sich dann auf das Fleisch beziehen. Hebräer 9, Vers 11. Also Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter und er ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Also hier ist schon mal auch noch ein Hinweis, dass Jesu Christi Fleisch nicht zu dieser Schöpfung gehört, was natürlich so wäre, wenn es von Maria gekommen wäre. Parallel ist dazu zu erwähnen, im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 47 steht, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und zwar ist das im Urtext so ausgedrückt, der erste Mensch ist von der Erde erdlich, also auch von dieser Erde gemacht. Das ist da tatsächlich ausgedrückt. Der zweite Mensch, ja, also nicht, man kann jetzt nicht sagen, naja, damit meint man ja halt, Gott kam aus dem Himmel und wurde Mensch, sondern, nein, der zweite Mensch, der zweite Adam, steht da, ja, ist der Herr aus dem Himmel. Also auch das würde eher darauf deuten, dass das Fleisch Jesu durch, und das werden wir gleich noch bestimmen, das Wort, durch X Gott zu Fleisch und Blut wurde. Was man noch sagen kann, und das ist sogar fast einer der wichtigsten Verse, ist, dass im Johannes 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch. Das ist im griechischen Urtext das Wort Ginomai, G1096, und wird zum Beispiel benutzt, wo die Kleider Jesu weiß wurden. Ja, also die Kleider Ginomai weiß. Oder wo ein Samen ein Baum wird. Da steht auch Ginomai. Dann steht es auch da, wo er der Erste und der Letzte ist, der tot wurde und wieder lebt. Ja, also das heißt, das Wort war das Wort, aber es hatte dann eine sogenannte Transition, also keine Konversation, keine Verwandlung, sondern eine Transition von Kondition zu Kondition. So drückt das das Lexikon eigentlich aus für Ginomai. Also wir haben es zu tun mit einer Transition von Kondition zu Kondition. Also wir haben jetzt das Wort im Fleisch. Vorher war es das Wort. Genauso wie wir die Kleider hatten und jetzt haben wir weiße Kleider. Ja? Also es gibt da nichts, was vorher bestanden hatte und zugefügt wurde. Es gibt auch nicht den Sinn, dass das Wort nicht mehr das Wort ist. Aber das Wort war jetzt Fleisch. Ganz wichtig, genauso wie die Kleider jetzt weiß waren. Das Meer wurde zu Blut. Offenbarung 8, Vers 8. Ginomai. Das war das Meer, aber das war jetzt Blut. Eine Transition von Kondition zu Kondition. Dann gibt es das Wort Ginomai mit Präpositionen verbunden, wo man dann deutlich den Unterschied erkennt. Zum Beispiel, wo das, der Schweiß Jesu wie Blutstropfen wurde. Das heißt, da war dann Blut mit drin. Also eigentlich hätte die Bibel das dann mit einer Präposition zusätzlich ausdrücken müssen, diese Fleischwerdung. Johannes 1, Vers 14 ist tatsächlich der zentrale Vers, der eigentlich sehr klar und deutlich die Lehre, dass das Fleisch Jesu in Maria vorher bestanden hat, voll und ganz entkräftet. Ich lese jetzt als nächstes auch noch Johannes 6, Vers 51, ein weiterer sehr, sehr starker Beleg dafür, dass Gott im Moment der Empfängnis in Maria, dass er genau in diesem Moment aus sich selbst Fleisch wurde. Und zwar sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Es ist nun also offensichtlich, wieso man Menno Simons sogenanntes himmlisches Fleisch als Lehre vorwarf, beziehungsweise diesen Begriff damit in Verbindung brachte. Dieser Vers ist tatsächlich nicht so zu verstehen, als dass Jesus Christus im Himmel Fleisch geworden ist. Aber es ist erkennbar, dass das lebendige Brot, was aus dem Himmel herabkam, das ist, was Fleisch wurde und was er dann für das Leben der Welt gegeben hat. Das ist also sehr, sehr deutlich zu erkennen in diesem Vers. Und ich kann jedem dazu raten, sich dieses Kapitel einmal in seiner Gesamtheit auch durchzulesen, Johannes 6, da dort Jesus viele dieser Anmerkungen bezüglich seines Fleisches macht. Weiterhin schauen wir uns nun noch einmal an, wie die Empfängnis laut Bibel verlief. Um einmal gelesen, dass Jesus Christus das Wort ist, was Fleisch wurde, und können auch in dem gleichen Vers sehen, dass er der Eingeborene vom Vater war. Die englische Bibel sagt only begotten. Und dieses Wort, was dort für eingeboren ist, ist monogenes, mono für einzig, und genes kommt von dem Wort genau, 1080, der griechischen Strong's Konkordanz. Und zwar ist das tatsächlich jemanden Zeugen, also ein Fleisch und Blut ein Fleisch und Blut Nachfahren Zeugen. Das ist folglich auch benutzt in dem Stammbaum von Josef aus Matthäus 1. Ich kann ja mal kurz dorthin zurückblättern, damit man das vielleicht nochmal etwas genauer sehen kann. Da steht nun also: Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und so weiter und so weiter. Und dann kommt Matthan, Jakob und Josef, Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Ist auch interessant, dass da nicht steht, von welcher Jesus gezeugt ist, sondern geboren. Interessanterweise steht das Gleiche nicht so in Lukas, weil in Lukas ist das Ganze umgedreht. Da werde ich jetzt auch nochmal hinblättern. Und zwar fängt das da praktisch von hinten an. Also Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, das ist Lukas 3,23. Als er begann, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Matthat, des Levi. Also dieses "wie man meinte" bezieht sich jetzt nicht darauf, dass der Stammbaum von Maria ist. Denn da steht, er war ein Sohn, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Das heißt, dass er laut dem Gesetz als sein Sohn Nachfolger galt. Und die Bibel sagt es ja auch an mindestens zwei Stellen, nennt sie Josef und Maria die Eltern. Ja? Auch steht hier ein Sohn Josefs des Eli. Ja? Also Sohn, Sohn Josefs des Eli. Das ist wichtig. Dieser Stammbaum ist nicht von Maria. Zu 99,9 fast Wahrscheinlichkeit kann man das eigentlich echt sagen, weil sonst die Bibel einen riesengroßen Widerspruch machen würde. Und wie gesagt, es gibt diese Erklärung, woher diese verschiedenen Stammbäume kommen. Das ist schon eine sehr alte Erklärung. Also fragt man sich natürlich, wer daraus diese Maria-Geschichte schustern muss, für wen das wichtig ist, wieso das so ist. Wir werden später sehen, wer, beziehungsweise ich habe das schon erwähnt, dass das mit Irenäus was zu tun hatte, aber es geht da auch noch um andere Dinge. Hoffe, dass ich da später zu komme. Auf jeden Fall ist interessant, in diesem Stammbaum, der geht also erstens mal von jüngerer Generation zu älterer. Und was auch noch interessant ist, ist, dass es dann zum Ende hin heißt, des Kainan, des Enosch, des Seth, des Adam, Gottes. Das heißt, dieser Stammbaum terminiert mit Gott. Enosch, Seth, Adam, Gott. Und es fängt ja an mit einem Sohn. Also es ist eine Sohnfolge. Wir wissen jetzt also, dass Adam kein Fleisch und Blut gezeugter Sohn von Gott ist, sondern dass Gott Adam von der Erde gemacht hat. Das bedeutet, dass dieser Stammbaum, selbst wenn er von Maria wäre, sich nicht auf eine Fleisch- und Blutabstammung bezieht. Und außerdem ist hier auch nicht dieses Wort benutzt, dieses genau, was das Zeugen bedeutet. Ja, also er hat den gezeugt. Und eben genau das gleiche Wort wird in Matthäus 1, Vers 20 benutzt, wo Josef ja gesagt wird, fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen, denn was in ihr ist, das ist vom Heiligen Geist gezeugt. Also das untermauert es nochmal, dass Jesus Christus aus dem Heiligen Geist direkt als ein Mensch herausgeboren wurde. Ein Riesenwunder. Da taucht auch wieder das Wort Eck auf. Und zwar kann da auch gerne jeder interessiert einmal nachschauen. G1537 Eck bedeutet Emission aus heraus. Ja? Also das heißt, das war vorher dort drin. Jesus Christus ist also aus dem Heiligen Geist herausgeboren, was natürlich auch schon wieder sehr weitreichende Konsequenzen bezüglich anderer Lehren hat, worauf gerade im Moment nicht einzugehen ist. Aber es ist schon mal auch wichtig zu erwähnen, dass dieses Wort genau in der Septuaginta an 12 Stellen benutzt wird, in einer Form, die in etwa so klingt. Hologos, hogenomenos, Parakyrion, Pros und dann einen Prophetennamen. Ich übersetze das mal. das Wort, welches gezeugt wurde von Gott zu und dann einem Propheten hin. Also das taucht 10-mal bei Jeremia auf, 2-mal bei Jesaja. Interessant ist also, dass es dort um Hologos geht, ja, das Wort, und dann das Genomenos, man könnte auch sagen generiert. Also da erkennt man, wo dieser Ursprung ist, aus Gott heraus. Eine kurze Randbemerkung dazu noch. Die Bibel erwähnt in Psalm 33 die sogenannten Legismoi von Gott, das auch von Logos kommt. Und das sind dort die Gedanken seines Herzens. Das bedeutet also, dass Jesus Christus als Logos die Selbstbetrachtung Gottes in sich selbst war. Man könnte auch sagen, ich muss immer nach deutschen Worten suchen, Self-Consciousness, was heißt es denn nochmal auf Deutsch? Sein Bewusstsein. Also, das bedeutet das eigentlich. Also, der Logos ist in dem Fall nicht als eine Person neben dem Vater zu verstehen, sondern vielmehr als das, was im Vater selbst haust. Also, so wie der Mensch, steht in den Sprüchen 29,17, wie sich das Angesicht des Menschen im Wasser spiegelt, so spiegelt sich der Mensch in seinem Herzen selbst. Und ebenso ist das bei Gott so. Das sieht man zum Beispiel im 1. Mose 8,21, wo steht, und Gott sprach in seinem Herzen. Also Gott hat durchaus Logos, also Wort, an sich selbst, pros. So ist es benutzt, wie auch in Johannes 1, Vers 1. Der Logos war proston theon. Er war also in Richtung Gott an sich gerichtet und Gott selbst war der Logos. Warum? Weil diese Legismoi, die Gedanken Gottes, dieses Bewusstsein Gottes in sich selbst sind. Also praktisch die Tiefe des Herzens Gottes wurde zu Fleisch in Jesus Christus. Gott hat sich selbst geoffenbart, was er im tiefsten Inneren selber ist. Was wiederum natürlich dann auch durch dieses Wort ex erchomai, also aus, heraus, eine Bewegung. Jesus sagte das, ich bin vom Vater ausgegangen. Das ist eigentlich sehr, sehr schwach übersetzt. Normalerweise müsste man übersetzen, ich bin aus dem Vater herausgekommen. Das sagt er tatsächlich, weil ex, wie bei exit, und erchomai, die Bewegung. Ja, also wir sind hier wieder bei der Präposition, die unterübersetzt ist. Also, ja, wenn ich es jetzt mal so auf Deutsch übersetze, was da im Englischen steht. Ja, undertranslated, also abgeschwächt, viel zu schwach und deswegen falsch übersetzt. Von innen heraus. Da kam Jesus her, aus dem Vater. Und es hat bislang allen Anschein, und man kann das eigentlich schon fast sagen, dass das auch so ist, dass in dieser Form Jesus tatsächlich direkt als Mensch in die Gebärmutter herausgeboren wurde. Natürlich jetzt nicht als 50 Zentimeter großes Wesen, sondern welcher auch immer erster Zustand dort in der Gebärmutter war, das war aus Heiligem Geist gezeugt, laut Matthäus 1, Vers 20. Das findet man dann auch noch mal in Lukas 1, 35, dass dort der Heilige Geist Maria überschattete. Interessanterweise versuchen Theologen da oft eine Kreation draus zu machen, dass praktisch irgendwie ein Körper vorher geschaffen wurde von Gott, den dann Jesus behaust hat, also den er dann praktisch in Beschlag genommen hat. Da werde ich hoffentlich später nochmal drauf eingehen, wer das so alles gelehrt hat und dass das eigentlich die sogenannte valentinische Gnosis der östlichen Schule aus Byzanz ist, mit Vertretern wie zum Beispiel Theodotus. Muss man Hippolyt lesen, da kann man sich darüber informieren. Es gab nämlich zwei Schulen des valentinischen Gnostizismus. Und normalerweise wird die westliche repräsentiert, um zu zeigen, dass die nicht an materielles Fleisch von Jesus glaubten. Aber die östliche Schule hat das schon geglaubt. Und zwar so, dass Gott oder der Logos da eingewickelt war. Interessant, ja? Dass es da Parallelen gibt. So, jetzt wieder zurück zum Thema. Das war mir aber wichtig, das zu erwähnen. Ich hoffe, manche Leute schnappen da für sich einfach immer was von auf, um das als Anhaltspunkt zu nehmen, selbst zu lesen. Man kann zum Beispiel im Schaffherzog in der Enzyklopädie, die ist leider auch auf Englisch, ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt, aber der Schaffherzog hat einen recht langen Artikel über Valentinus, den Gnostiker, der als bedeutendster Gnostiker gilt. Und wie schon erwähnt, Hippolyt kann man lesen und Schriften von Clemens. über Theodotus. Da gibt es ein Werk, Exerps et Theodoto, wenn ich mich nicht ganz irre, so heißt das Ding, glaube ich, wo man gleich im ersten Vers sieht, dass Sophia, ja, die Weisheit, ein Stück Fleisch dem Logos zur Verfügung stellte, indem er dann hinabstieg. In dem, interessant. Nicht das Fleisch wurde. Also man erkennt, die Gnosis hat tatsächlich diese Form gehabt. Dass es dort Fleisch gab, materielles Fleisch, und dass dort aber ein geistliches Gottwesen drin steckte. Bitte, bitte unbedingt mit befassen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für jeden Christen. So, man liest das auch dann nochmal im Hebräerbrief, Kapitel 2. Da werde ich jetzt nochmal hinblättern. Über diese Ähnlichkeit, die das, was da steht. Ja, also, dass Jesus Christus uns in allen Dingen ähnlich wurde. Ja? Und zwar ab Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Die Frage ist halt, wo kam es her? Hat es vorher bestanden oder wurde er selbst dazu? In Vers 15 steht dann also, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Und jetzt kommt dieser vorhin schon erwähnte Vers, denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das bedeutet, er musste deswegen eine Fleisch- und Blutgestalt annehmen und somit den Brüdern ähnlich werden oder gegleicht werden, wie das im Griechischen eher ausgedrückt ist, damit er selbst versucht werden könnte im Fleisch. Und das wurde er ja vom Teufel in der Wüste. Und als diese Versuchung beendet war, steht dort auch, der Teufel wich danach von ihm für eine Zeit. Also ja, in Petrus zum Beispiel hat er ja auch versucht, ihn davon abzuhalten, sich kreuzigen zu lassen. Da sprach Jesus dann zu Petrus, weiche von mir, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also darum geht es hier, ja, dass er deswegen gleich werden musste, um auch versucht werden zu können. Das ist dieser Teil aus Hebräer 2 noch einmal. Jetzt muss ich noch einmal gerade schauen. Also das mit dem Blut haben wir besprochen. Das habe ich besprochen. Wir haben das mit dem Sohn Davids besprochen. Dann kann man im Hebräer 7 lesen, dass Jesus dort jemandem verglichen ist. Und das wäre auch mal ein spannendes Thema noch für die Zukunft. Wobei ich da auch schon mal was drüber gemacht habe. Jesus wird dort Melchisedek verglichen. Und zwar ist dort eine Aussage, die klingt so. 7 Vers 3. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Ja, also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht praktisch ewig kein Geschlechtsregister, ohne Vater, ohne Mutter. Wäre ein deutlicher Widerspruch, wenn das Fleisch Jesu von Maria gekommen wäre und das Blut. Ein gewaltiger Widerspruch. Und ja, hier hätte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, dass dieses Gleichwerden der Menschen, das kommt von Homo Io 3666. Ja, also verglichen werden, weil das auch hier mit Melchisedek steht. Und Jesus Christus ist nicht ein und derselbe wie Melchisedek. Das möchte ich gleich schon einmal vorwegnehmen. Interessanterweise haben das auch die Gnostiker als erste behauptet. Jesus Christus sei Melchisedek als Mensch geworden. Wir haben aber gesehen, dass das Wort Gottes aus Gott herausgeboren wurde und nicht ein Melchisedek neben Gott war, der Gott gleich war. Ebenso steht das im Römerbrief, 8, Vers 3, noch einmal dieses Wort mit dem Verglichensein. Ja, das heißt also nicht im Sinne von derselbe, sondern gleich. Das ist ein Unterschied. Ich sage, ich habe die gleiche Uhr, dann haben wir beide vom gleichen Hersteller, das gleiche Modell und so weiter. Wenn ich sage, das ist dieselbe Uhr, wie die heute früh lag, dann heißt das, du hast jetzt die, die hier heute früh lag. Das ist also dieselbe. Und dem ist nicht so. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Ja, also man müsste ja sonst sagen, im Fleisch der Sünde oder im gereinigten Fleisch der Sünde, wenn das jetzt von Maria käme. Es sei denn, diese unbefleckte Empfängnis ist wahr, was dann wiederum die römisch-katholische Lehre bestätigen würde und zur Folge hätte, dass Maria Anteil an der Erlösung hat. Also man erkennt immer mehr die Wichtigkeit dieses Themas. Und dass das nichts damit zu tun hat, dass Gnostiker angeblich behauptet haben, dass Gott aus sich selbst echtes Fleisch und Blut wurde. Das stimmt nicht. Das stand nie zur Debatte bei keinem Konzil. Es gab praktisch keinen Ismus, der das ausgesagt hat. Der Nestorianismus und der Apollinarismus und wie das nicht alles hieß, waren alles Konstrukte, die mit diesem Dualismus zu tun hatten und sich damit beschäftigten, was daraus letztendlich für eine Zusammensetzung oder Abfolge nacheinander war. Aber nie wurde das so sonst behauptet. Außer, wie gesagt, durch Leute wie Menno Simons oder Melchior Hoffmann, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das hatten wir auch, das hatte ich. Jesus hat stets abgelehnt, dass Maria seine Mutter ist. Und höchstwahrscheinlich genau aus dem Grund. Also er hat zum Beispiel auch gesagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, in Matthäus 2, Vers 5. Wäre schon eine komische Aussage, wenn seine komplette Menschlichkeit von ihr käme. Im Griechischen steht da, was zu mir und zu dir, Frau. Ja, also das drückt das nochmal ganz stark aus. Was haben wir überhaupt gemeinsam? Eigentlich könnte man fast übersetzen, was willst du von mir? Ja, so in etwa. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann haben sie ihn ja im Tempel gesucht. Da steht dann in der Bibel, seine Mutter sagte zu ihm, Sohn, warum hast du uns das angetan? Und er wunderte sich dann und sagt dann, wisst ihr nicht, dass ich dessen meines Vaters sein muss? Ja, also Mutter und Eltern, Jesu ist da nie in dem Sinne zu verstehen von einer Fleisch- und Blutabstammung. So, jetzt muss ich einmal kurz einen anderen Ordner aufmachen, weil das war bei mir im englischen Teil 1. Jetzt hole ich aus dem englischen Teil 2 noch ein paar Sachen raus, wo ich schon etwas von erwähnt habe. Gott hatte ein eigenes Lamm für sich bereitzustellen. Das ist auch das, was Abraham sagte. Ja? Ich gehe da mal gerade hin in der deutschen Bibel, 1. Mose 22, 8. Ja, also wir wissen das, Jesus Christus wird uns als das Lamm Gottes vorgestellt, nicht das Lamm Gottes und Marias oder das Lamm, was Gott von Maria hatte. Denn das Lamm ist letztendlich das, was geschlachtet wurde. Und wäre Jesus Gott durch Gott von seinem Vater und Mensch von Maria aus, dann wäre das nicht das Lamm Gottes in dem Sinne. So, jetzt steht hier also in 1. Mose 22, 8, Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Also das war praktisch schon eine prophetische Vorhersage. Das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabsteigt. Johannes 6, 33, später aufgeklärt in 51, dass das Fleisch dann letztendlich wurde. Manche Leute behaupten, Sohn Gottes bezieht sich auf die Göttlichkeit Jesu und Sohn des Menschen auf seine Menschlichkeit. Und dann wird das irgendwo hergestrickt aus Johannes 3, Vers 8, was vom Geist geboren ist, ist Geist und was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und da fällt dem Betrachter auf, das ist übrigens das, was die griechische orthodoxe Kirche lehrt, da fällt also auf, diese scharfe Unterscheidung, die in der Gnosis zu finden ist. Da wurde was aus Geist geboren, würde demnach heißen. Das wäre in Matthäus 1, Vers 20 daraus zu verstehen. Ja, aus dem Heiligen Geist heraus wurde dann sozusagen diese Geistkomponente geboren. Und was aus Fleisch ist, ist aus Fleisch geboren. Also da gab es dann diese Verschmelzung, die aber keine Verschmelzung war, laut dem athanasischen Glaubensbekenntnis. Das hat in einer Person wie Seele und Körper parallel existiert. Führt kein Weg drumherum. Und das ist Gnosis. Eindeutig ist das Gnosis. Das fing, wie ich schon sagte, mit Irenäus an. Irenäus hat da viel drüber geschrieben und im Endeffekt war das eigentlich fast alles Philosophie, bis auf seine Stammbaumherführungen, ja, aus den Psalmen, dass dem David dieser Nachkomme versprochen wurde. Er ist dann auch der Erste, der halt diese Mariologie entwickelt. Und das halt, wie gesagt, daher leitet, dass durch Eva ein Ungehorsam kam, durch den die Sünde kam und deswegen genauso jetzt durch einen Gehorsam Marias diese Errettung ermöglicht wurde. Wobei ich mal ganz direkt behaupten würde, dass Gott Maria nicht gebraucht hat. Auf keinen Fall. Erwähnt dann da auch irgendwas, dass Adam von jungfräulicher Erde gemacht wurde und ebenso Jesus von jungfräulicher Maria kommt. Also wie gesagt, das ist Philosophie. Man könnte auch sagen Gerede. Also eigentlich einfach nur ein Gerede, wie ihm das gerade im Kopf passte. Aber nichts, was mit der Bibel zu tun hat. Die Bibel erwähnt sowas nicht, dass die Erde jungfräulich war. Es ist dann auch immer davon die Rede, dass schon die Fleischwerdung Jesu zur Errettung gehört. Ja, man nennt das Kenosis. Und da müsste man sich auch nochmal genauer auseinandersetzen mit dem Fall der Sophia. Also Sophia ist in der Gnosis gefallen. Und dieser Fall der Sophia zeigt viele Parallelen auf zur Kenosis Jesu Christi. Ja, also diesem angeblichen Ablegen göttlicher Attribute. Ich bin auf die Stammbäume eingegangen, da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Im Psalm steht ja 132,11, von der Frucht deines Körpers werde ich einen auf deinen Thron setzen. Ja, also dann meint man auch, das muss deswegen sagen, Frucht des Körpers. Aber man sieht schon, David, Frucht, da müsste das von einem Mann sein, also wie von Josef. Außerdem werden die Überwinder mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Das ist in Offenbarung 3,21. Und wovon man natürlich ausgehen kann, ist, dass der Bruder Jesu, Jakobus, ja, Galater 1, Vers 19, der Bruder des Herrn, der wird sicherlich auch ein Überwinder sein und wird folglich mit auf diesem Thron sitzen. Das ist auch zu erwähnen an dieser Stelle, dass Gott seinem Wort dort nicht widersprechen würde. Und der käme nun auch von David, Salomo und auf der anderen Seite von David und Nathan und zusätzlich natürlich von Maria. Aber ich glaube das persönlich nicht. Ich erwähne das nur einfach so nebenher. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein. Echo im Griechischen. Wird halten. Ja, sie wird also ein Baby tragen in sich. Das steht nicht das gleiche Wort wie gezeugt aus dem Heiligen Geist. Ebenso steht das in Lukas 1, Vers 31. Siehe, du wirst schwanger sein in deiner Gebärmutter, müsste man das übersetzen. Ich guck mal, wie das in der deutschen Bibel übersetzt wurde. Das ist nämlich auch ein anderes Wort als das Zeugen aus dem Heiligen Geist. Kleinen Moment. blätter da gerade hin. 1, Vers 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Also, da steht dann dieses Halten, ja? Und folglich kann man eigentlich diese ganzen Stammbaumverse und diese paar Verse, wo es um die Schwangerschaft Marias geht, sehr, sehr leicht in Einklang bringen mit dem Rest. Andersrum ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss praktisch Schrift ignorieren oder ändern, wie das die King James Bibel gemacht hat, die in Hebräer 2, Vers 16 absichtlich 4 Worte einfügt in kursiver Schrift, um den Eindruck zu erwecken, Jesus hätte eine Natur angenommen, also zu sich zugefügt. Ich habe mir vieles noch hier über... Da gibt es so ein PDF, The Doctrine of Incarnation According to Menno Simons. Ja, also das ist aber kritisch dem gegenüber, dass sich die Mennoniten angeblich heutzutage schämen dafür, dass Menno Simons da keine Ahnung von hatte. Aber Menno Simons, und ich habe das, möchte ich betonen, erst später entdeckt. Ich kannte nämlich einen Mennoniten, den habe ich danach gefragt. Der wusste das auch nicht, was Menno Simons geglaubt hat. Und irgendwann habe ich das in meinen Nachforschungen rausbekommen, dass Menno Simons auch seinen Glauben auf Johannes 1, Vers 14 gründete. Das Wort wurde Fleisch. Und auch ganz deutlich darauf hinwies, dass er versuchen wollte, seinen Glauben über die Fleischwerdung Gottes allein aus der Bibel zu gewinnen. Und der ist also zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass das absolut absurde Konsequenzen hätte, wenn das anders wäre. Also zum Beispiel Monophysitismus redet von Verschmelzung des Göttlichen und des Menschlichen. Da sagen die, das kann ja gar nicht sein, ja? Weil das dann nur eine Natur wäre und Jesus hätte ja beide gehabt. Also, aber da gab es die Göttlichen und die Menschlichen, die wurden verschmolzen. Da steht also nicht, dass es eine Transition gab von dem einen Zustand in den anderen. Ja? Womit man von Logos zu Fleisch gewordenem Logos die Transition hat. Und Jesus hatte diese Transition, wie gesagt, als er starb. Das steht da auch so. Er wurde tot. Ginomai. Ist genau das Gleiche. Für diejenigen, die dann nämlich gleich Hebräer 13,8 im Hinterkopf haben, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, muss ich dann dazu sagen, dass Jesus auch tot, Ginomai, und lebendig wieder wurde. Und 1. Korinther 15,45, nach seiner Himmelfahrt, Ginomai einen lebendig machenden Geist, also die Ausschüttung des Heiligen Geistes, ist auch Jesus Christus, der dann das Fleisch gewordene Wort im Himmel gewordener lebendig machender Geist war. Da gab es dann wieder eine Transition in diesen Zustand, ohne den anderen Zustand aufzugeben, aber auch ohne einen vorexistierenden Zustand anzunehmen, sondern der wurde praktisch wiederum daraus geboren, dieser Zustand. Der war dann so. Logos im Fleisch als Geist, dass er alle Dinge fülle. Das kann man sehr schön harmonisieren mit der Bibel. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde zu euch kommen, sagte Jesus in Johannes 14, Vers 18. Geist, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht, ihr aber beachtet ihn, denn er weilt bei euch, das sagt er in dem Moment, und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht allein, ich komme zu euch. 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Sehr schön, wie sich da der Kreis schließt. Und letztendlich, eigentlich das Dogma der drei Personen ewigen vergangenen Gottheit total auseinanderschraubt. Also es ist einfach nicht wahr. Jesus Christus ist das Herz des Vaters nach außen umgekrempelt in Fleisch hinein. So kann man es vielleicht ganz schön sagen. Ja? Also er ist die Gravur des Ausstehens, des nach außen hervorstehens des Vaters. So steht das in der Bibel drin. Da gab es dann einen Mennoniten, Wenger hieß der, der ist dann hier erwähnt, der sich dann da auch so ein bisschen drüber lustig macht, über Menno Simons, aber eigentlich keine triftigen biblischen Gegenargumente liefert. Ja, es ist also eigentlich alles nur ein Vorwurf, was Menno angeblich verbreiten würde. Hat er aber gar nicht. Ja, diese ganzen Ismusse. Ich könnte das jetzt alles vorlesen, das würde aber ewig dauern, das müsste ich dann ja auch übersetzen. Aber da fragte dann auch einer, Cornelius Kran hieß der, dass es jetzt auf einmal von dem einfachen Wunder der vaterlosen Geburt auch noch intensiviert wird zu einer Natur ohne Mutter. Woher sowas kommen würde? Ja, Hebräer 7, Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter. Naja, also da fragt man sich dann manchmal, was für eine Bibel diese Leute gelesen haben. Naja, und wie gesagt, vermutet man dann, er hätte das von Melchior Hoffmann und der hatte es von Kaspar Schwenkfeld mit NCK von Ossig. Das sind aber alles Mutmaßungen. Letztendlich sagt er dann, dass diese Lehre scheinbar immer mal wieder auftaucht. Ja, wahrscheinlich, weil der Heilige Geist immer mal wieder Leuten zeigt, diejenigen, die diese Sache genau untersuchen, dass das nämlich so ist. Und man sieht das halt auch, diese ganzen Anschuldigungen, die da auf Menno Simons dann herunterregnen, was er angeblich für Häresien damit verbreiten würde, völlig aus der Luft gegriffen. Also da werden dann, wie gesagt, die Bogomilen erwähnt oder die Kataren. Und da kann man aber einfach auf Wikipedia lesen, was die geglaubt haben, nämlich Dualismus. Ja, also das eine Unsichtbare, was Geistliches und das sichtbar Fleischliche, das ist böse. Und deswegen hätten sie die Doktrin der Inkarnation abgelehnt. Aber das tut ja Menno gar nicht, soweit ich das verstehe, oder beziehungsweise das tue ich auch nicht, wenn ich dann lehre, dass Gott aus sich selbst Fleisch und Blut wurde. Das ist ja Inkarnation. Eigentlich lehnt das nämlich genau das athanasische Glaubensbekenntnis ab. Dort wurde nämlich nicht Gott zu einem Menschen. Nie. Zu keiner Zeit. Ja, dann sagen sie, er wäre wie Valentinus, würde er sich verhalten in seiner Lehre. Was nicht wahr ist. Valentinus hat zwar gesagt, Jesus ging durch Maria wie durch ein Rohr, so ungefähr. Ja, aber so, er hat es nicht so gemeint, dass er nicht Fleisch wurde, sondern eben, wie gesagt, dass er sich in Fleisch kleidete. Ja, also viele, viele Anschuldigungen, die nicht stimmen. Kann man sich ja mal durchlesen, ist interessant. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Belgic Confession, wahrscheinlich die belgische Konfession, der Heidelberger Katechismus, also diese reformierte Theologie, die verlangt jetzt auch nochmal, dass man glaubt, dass der ewige Gott Fleisch zu sich selbst genommen hat, als Natur, von der Jungfrau Maria, Fleisch und Blut von der Jungfrau Maria zu sich genommen, ja, also sich damit angezogen, ist unwahr und ist Gnosis. Der Sohn des Menschen kam vom Himmel, Johannes 3, Vers 13. Und der Sohn Gottes ist der Sohn des Menschen. Hat nichts mit einer Aufsplittung zu tun, dass er sich aus einem Teil von Maria und einem Teil von Gott zusammensetzte. Es versucht dann teilweise ein John MacArthur, auch ein James White, ein Spurgeon, dann auch... Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt, weil hier was klingelt im Handy. Ein Spurgeon, ein John Darby, ja, der praktisch der Vater der Brüdergemeinden, könnte man schon fast sagen. Darbyisten nennt man sie ja auch. John Gill, also ganz berühmte Theologen, haben alle gelehrt, dass in Hebräer 10, Vers 5, wo steht, bei seinem Eintritt in die Welt spricht er, Opfergaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Dass sich das auf einen Dialog zwischen Gott Vater und Gott Sohn im Himmel bezieht. Und dass praktisch Jesus Christus als Gott der Sohn einen fertigen Leib betrachtete am Tag von Weihnachten, also am Tag seiner Geburt. Und dann Tschüss im Himmel sagte und dort reinging. Das heißt, während der Schwangerschaft Marias war Gott, der Sohn, dort nicht drin. Why was Jesus born, heißt das zum Beispiel, von John MacArthur, 1970, findet man auf Grace to You. Er hat das später nochmal in einer anderen Predigt auch verbreitet, diese Lüge. Denn Jesus Christus war sehr wohl in Maria und sein Leib wurde nicht vorher gestrickt. Denn wenn er das geworden wäre, dann würde das Johannes 1, Vers 3 widersprechen. Denn dort steht über Jesus, alle Dinge, die gemacht wurden, wurden durch ihn gemacht. Ja, also ohne ihn wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Dann hätte Jesus seinen Leib selbst basteln müssen. Ein Leib hast du mir bereitet, bezieht sich nämlich darauf, dass Gott den Sohn heiligte und in die Welt sandte. Und das Wort für Welt, Kosmos, ist nicht das Universum, so wie man das immer gleich im Kopf hat, kann sich auch jeder von überzeugen, dass das auch nie so benutzt ist in der Bibel. Das ist eine Falschübersetzung. Kosmos ist eine geordnete, ein geordnetes Arrangement, ja? Also eine Anordnung, kann man sagen. Das hebräische Neue Testament, also die hebräische Übersetzung des Neuen Testaments, benutzt an vielen Stellen von Kosmos griechisch das Wort, was im Englischen public wäre, also die Öffentlichkeit. Das ist damit gemeint, dass Gott seinen Sohn in die Öffentlichkeit sandte. Jesus Christus wuchs an Weisheit in seinem menschlichen Leben und erkannte durch sein Bibellesen, dass Gott ihm diesen Leib zur Verfügung stellt als Opfer. Dass sich Jesus also opfern kann damit für Gott. Und das erkannte er und sprach das dann folglich bei seinem Eintritt in die Welt. Genauso ist diese Parallelstelle in Philipper 2 zu verstehen, dass Jesus Gott gleich war. Das ist deswegen so, weil Jesus Christus die Fleischwerdung Gottes ist. Also man muss sich praktisch die Straße, die zur Forke wird, vorstellen und nicht die Forke, die zur Straße in Jesus wird, sondern die Straße, also zu alttestamentlichen Zeiten hatten wir den alleinigen Gott, den ewigen Gott und Vater und aus dem wurde dann Jesus Christus herausgeboren, der deswegen vorher dieser eine Gott auch war. Es würde jetzt zu lange dauern, das auch noch herzuleiten, dass auch der Name des ewigen Gottes Jesus schon immer gewesen ist. Das kann man in Johannes 17, kann man das sehr schön herausziehen. Da wurde auch an der Bibel rumgebogen, in Vers 11 und 12, kann man sich mal ein bisschen mit Manuskriptvariationen befassen und sieht, dass da eigentlich fast alle Bibeln sehr unehrlich übersetzen. Denn da steht tatsächlich, dass Jesus den Namen seines Vaters bekommen hat und auch in diesem Namen die Jünger bewahrt. Also da wird an vielen Stellen rumgebogen, um zu vermeiden, den biblischen Schluss zu ziehen, dass Jesus Christus von Vergangenheit her ewiger Gott alleine war und sich selbst in einen Menschen hineingeboren hat, der natürlich seine eigene Seele dann hatte, die nicht in der Hölle gelassen wurde. Und deswegen ist das total unsinnig, was dort zusammengesponnen wird mit Fleisch und Blut von Maria. Es widerspricht der Bibel an vielen, vielen Stellen und es ist als gnostische Irrlehre abzutun. Jesus Christus, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Fürst des Friedens. Das ist der Jesus Christus, der in Ewigkeit als Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes als Lamm in der Mitte des Thrones sitzen wird.